Aber jetzt kommen wir zur Mali-Intervention.
Ja, wir haben den aufgeteilt in so drei, vier Teile. Zum einen zu Beginn die Kritik daran von Seiten der Friedensbewegung, wobei das natürlich sehr schwammig ist, dieser Begriff. Sowohl Kritik als auch Unterstützung. Dann gehen wir darauf ein, was so ein bisschen im historischen Ablauf, was da passiert ist im letzten Jahr. Dann gibt es einen Exkurs zu Islamismus. Und am Ende gucken wir, was dabei rausgekommen ist und geben einen kleinen Ausblick. Zur Kritik an diesem militärischen Einsatz. Vorweg, es war ein Krieg, kann man so sagen. Militär wurde eingesetzt, es wurden Luftangriffe geflogen, es gab Bodenkriege, also Kämpfe auf dem Boden. Und wie wir alle wissen, ist ein Krieg immer blind. Das heißt, es kommen auch immer Leute, werden verletzt oder getötet, die nicht beteiligt sind, beziehungsweise unschuldig sind oder eben keine Kombattanten sind. Also da gibt es ganz klar gegen das militärische Vorgehen eine Kritik. Vielleicht hätte man das auch anders lösen können. Dann wurde kritisiert, dass Frankreich eigentlich nur seine Interessen da verteidigen will. Und da geht es nicht um Menschenrechte oder sonst irgendwas. Das ist alles Hokuspokus. Es geht um ganz klare Interessen. Zum einen will Frankreich seine Einflusssphären in der Region sichern, weil es geht um Rohstoffe. Direkt neben Mali liegt Niger, eins der Hauptexporteure von Uran. Uran braucht Frankreich, weil in Frankreich stehen ganz viele Atomkraftwerke, das ist vermutlich bekannt, das nächste ist ja nicht so weit weg. Und ohne Uran funktioniert das nicht so gut. Und um da ein Ausbreiten der islamistischen Herrschaft zu verhindern, sei Frankreich da einmarschiert, um eigentlich sich Rohstoffe zu sichern. Auch in Nordmali gibt es Rohstoffe neben Uran, Goldvorkommen oder Phosphat oder Öl. Also quasi seien rein Interessen gesteuert von Frankreich, es ging nur um Rohstoffe. Und was auch kritisiert worden ist, was sehr oft kritisiert wird bei derartigen Einsätzen, es ging ja Hollande, dem französischen Präsidenten, eigentlich nur darum, von innenpolitischen Schwierigkeiten abzulenken, und da kommt ja ein Krieg immer sehr gelegen. Ein zweiter Argumentationsstrang gegen die Intervention war, dass, wenn man Soldaten da reinschickt, dass eigentlich alles nur noch viel schlimmer wird. Und man hat verwiesen auf Afghanistan und den Irak. Da sei ja die US-Armee und andere reinmarschiert und am Ende war alles viel schlimmer als zu Beginn. Also sollte man das nicht tun. Und eine Intervention würde noch mehr Flüchtlinge produzieren, als es eh schon gab. Und die dritte Gefahr so in diesem Kontext war, dass es zu einem Terrorismus-Export kommen könnte. Das heißt, wenn Frankreich da interveniert, könnte der islamistische Terror auch nach Europa kommen, beziehungsweise sich in dem Gebiet vor Ort verbreiten. Also wurde gewarnt, das würde zu vermehrt zu Anschlägen in Europa führen. Also das waren so die Gefahren der Intervention. Und so als drittes Gegenargument kurz angerissen, es gab Alternativen. Das stand in einem Artikel von Bernhard Schmidt, der liegt da auch hinten aus. Und der hat gemeint, dass es überhaupt so weit kommen musste, dass man interveniert, sei auch unter anderem Schuld der USA und Frankreich, weil die hätten im März 2012, also 10 Monate vor der Intervention, ein Waffenembargo über Mali verhängt. Das heißt, die Armee in Mali konnte sich gar nicht wehren, weil sie schlicht und ergreifend keine Waffen hatten. Und das sei eben Schuld unter anderem der USA und Frankreich. Bernhard Schmidt spricht sich nicht dezidiert gegen die Intervention aus, meint aber, ich zitiere, eine Mischung aus ziviler, das ist wichtig, und militärischer Mobilisierung in Mali gegen diese dschihadistische Bedrohung, verbunden mit einer internationalen Beteiligung, aber unter einheimischer Kontrolle. Das heißt, er hat sich dafür ausgesprochen, dass die malische Armee quasi gestärkt worden sein sollte, beziehungsweise auch die zivilen Kräfte. Und dann wäre eine Intervention unter Führung von Mali gerechtfertigt gewesen. Das so zu Beginn ein paar Gegenargumente aus Sicht der Friedensbewegung. Es gab aber auch Argumente für diese Intervention. Zum einen von Pax Christi Mali. Der dortige Vertreter von Pax Christi hat sich dafür ausgesprochen. Und ich zitiere nochmal, dieser Brief entstand nach der Intervention. Heute bedankt sich die gesamte Bevölkerung Malis bei Gott und drückt ihre Anerkennung für Frankreich aus. Der war also dafür, hat auch betont, dass es bei den Islamisten ja nicht nur darum ginge, irgendwie einen Staat oder was auch immer vor Ort einzurichten, sondern dass dieser Dschihad ein Kampf um den ganzen Planeten ist. Und deswegen sei es gut, dass Frankreich da interveniert hat und die Islamisten vielleicht nicht komplett vernichtet, aber zurückgedrängt hat. Und eine weitere Stimme aus der Friedensbewegung von Thomas Zuche. Thomas Zuche ist Mitarbeiter bei der AGF, der Arbeitsgemeinschaft Frieden in Trier. Ich würde mal sagen, eher gegen Krieg und pazifistisch eingestellt. Der hat sich da Gedanken drüber gemacht und hat diese Intervention eher befürwortet. Ich zitiere da, wir weichen oft der Frage aus, ob kriegerische Einsätze nicht in Ausnahmesituationen als letztes Mittel notwendig seien, um größeres Unrecht oder größere Gefahren abzuwehren. Es gab natürlich noch viele andere Stimmen, auch von Seiten der Linkspartei. Da wurde eher auf Neokolonialismus verwiesen und die Intervention abgelehnt. Auch ein Argument war, dass es mit dem Entschluss der Vereinigten Nationen nicht vereinbar gewesen wäre, dass die französische Armee da reinmarschiert. Das hat sich danach ein bisschen geändert. Aber gut, das war so der erste Teil zur Kritik daran. Und jetzt ein kurzer Abriss der tatsächlichen Ereignisse. Am 21. März 2012 gab es in Mali einen Putsch des Militärs gegen die damalig demokratisch gewählte Regierung. Ausgangspunkt war, dass im Norden von Mali eine Rebellion der Tuareg stattgefunden hat, hauptsächlich der Organisation MNLA. Ich kann das eh nicht, ich könnte es jetzt vorlesen, aber das ist Französisch, ich kann kein Französisch. Von daher lassen wir das mal so. Es gab eine Tuareg-Rebellion, die hat zu Konflikten geführt in Nordmali. Und am 6. April 2012 haben diese MNLA auch einen unabhängigen Tuareg-Staat ausgerufen, der zwar nicht anerkannt wurde von niemandem, aber es führte, also die Tuareg haben viele Städte in Nordmali erobert. Zu Beginn verbündet mit verschiedenen anderen Organisationen, zum Beispiel Ansar Dine, das ist auch eine Tuareg-Organisation, eine islamistische. Und es gab noch Al-Qaida im islamischen Maghreb, die haben da mitgemacht. Die MNLA ist eher weltlich, also ist keine islamistische Organisation, die anderen schon. Und es kam dann zu Auseinandersetzungen zwischen diesen islamistischen Tuareg beziehungsweise auch islamistischen Organisationen aus Personen, die aus anderen Ländern dahin gekommen sind, mit dieser weltlichen MNLA. Die Islamisten waren stärker, haben also die anderen vertrieben und dann haben in Nordmali, in den Städten und den Dörfern, wo sie die Herrschaft übernommen haben, die Scharia eingeführt. Es gab sehr viele Flüchtlinge. Etwa 150.000, die zum Teil nach Süden oder in die benachbarten Staaten geflohen sind. Und die Lage hat sich immer weiter zugespitzt. Im Dezember 2012 gab es dann auch eine UN-Resolution, die besagte, dass ab Herbst 2013 eine afrikanisch geführte Militärmission in Nordmali für Ruhe sorgen soll. Herbst 2013, dazu ist es nicht mehr gekommen, denn die Islamisten sind immer stärker in den Süden vorgerückt. Und da hat der damalige Parlamentspräsident, der Übergangspräsident von Mali war, Frankreich um Hilfe gebeten, um eben nicht komplett Mali von den Islamisten überrollen zu lassen, möge doch Frankreich bitte intervenieren. Also das war die Situation Januar 2013, dass die Islamisten drohten, komplett Mali zu überrennen. Und was das bedeutet hätte oder was das bedeutet, wenn diese islamistischen Organisationen das getan hätten, das erklärt jetzt Klaus.
Ja, okay. Ja, sie haben es ja getan im Norden Malis, vorübergehend die Macht errungen, die Oberhand gewonnen im Norden Malis, das hat Hans ja angesprochen. Sie haben dort die Herrschaft der Scharia, des islamischen Rechts eingeführt. Und ich gebe mal einen kurzen Abriss, was das in der Praxis dann vor allem für Nordmali bedeutet hat. Also konkret sah die Einführung der Scharia so aus, dass drakonische Strafmaßnahmen für tatsächliche oder aus Sicht der Islamisten als Vergehen angesehene Handlungen eingeführt wurden. Sehr drakonische Strafen. Also Dieben wurden zum Beispiel die Hände mit den Unterarmen und die Füße abgehackt. Für Frauen gab es, also die Prügelstrafe wurde eingeführt, Steinigungen bei Ehebruch zum Beispiel, bei außerehelichem Geschlechtsverkehr wurden eingeführt, die Todesstrafe für Schwule wurde eingeführt, also das sind so einige Beispiele für die Scharia, ne? Und was hinzukam zu diesen Strafmaßnahmen, es gab ein absolutes Verbot für Alkohol, für Nikotin und für westliche Musik. Für Frauen wurde Verschleierungszwang eingeführt und auch sonst haben die Islamisten bös gewütet. Sie haben also in Mali Weltkulturerbestätten zerstört, Baudenkmäler in der nordmalischen Stadt Timbuktu, haben zum Beispiel dort Moscheen zerstört, die aus ihrer Sicht die sogenannten Lehmmoscheen vor allem, das sind halt Bauwerke, die aus ihrer Sicht halt ketzerisch, götzendienerisch sind und nicht ihrem Islamverständnis entsprechen. Sie haben also, wie gesagt, islamische Bauwerke zerstört, die als von der UNESCO als Weltkulturerbe anerkannt sind, weil sie halt nicht dem in Anführungszeichen wahren Islam zuzurechnen sind. Es gab auch Massenhinrichtungen und Tötungen ohne Gerichtsverfahren. Ein Flüchtling, der also aus dem Timbuktu geflohen ist, Maman Traore, das ist ein Zitat aus dem arabischen Portal Al Jazeera, also die haben den zitiert, in Timbuktu sind alle Arten von Gräueltaten und Verbrechen passiert, die man sich vorstellen kann. Was die Islamisten halt auch getan haben, sie haben für ihren Dschihad, für ihren heiligen Krieg Kindersoldaten rekrutiert. Das Ganze hat dann auch zu massiven Fluchtbewegungen geführt, also zu einer großen Binnenflucht, also die dann in die Hunderttausende letztlich ging. Dass Menschen dann aus dem Norden, aus dem islamistisch beherrschten Norden Malis dann in den Süden, vor allem Richtung Hauptstadt Bamako geflohen sind. Um das mal ein bisschen anschaulich zu machen, zeigen wir jetzt mal einen kleinen Beitrag, 6 Minuten, aus dem ARD-Weltspiegel. Der ist vom 18.11.2012. Da wird das Ganze, was ich jetzt etwas abstrakt darstelle, ein bisschen anschaulicher.
Bewaffnete Kämpfer von Ansardin, so nennen sie sich selbst, Verteidiger des Glaubens. Sie sollen Verbindungen zu Al-Qaida haben, in der Regel aber agieren sie in kleinen Gruppen und auf eigene Faust. Einer ihrer Anführer ist Omar Hama. Für ihn gibt es nur ein Ziel. Wir wollen die Scharia, das islamische Recht, in ganz Mali durchsetzen. Ob Araber oder Tuareg, wir wollen einen muslimischen Staat. Und was ist mit möglichen Verhandlungen? Es hat keine Verhandlungen gegeben, sagt er, und die Zusagen anderer Islamisten führen beiseite. Verhandelt wird nur mit der Waffe in der Hand. Die Zahl der bewaffneten Islamisten wird auf 2.000 bis 6.000 Mann geschätzt. Genau weiß es keiner. Durch Timbuktu und andere Städte im Norden Malis kontrollieren Pickups der sogenannten islamischen Polizei. Sie bläuen den Bürgern mit der Waffe in der Hand die neuen Verbote ein. Kein Alkohol, keine Zigaretten, keine westliche Musik. Im Krankenhaus von Timbuktu werden jene versorgt, denen man vorher Hände und Füße abgehackt hat. Die Strafe der Islamisten für mutmaßliche Diebe. Allein in Timbuktu traf es in den vergangenen Wochen 5 Männer. Wenn man vergleicht, wie die Scharia in anderen Ländern angewendet wird, dann sind wir noch relativ zurückhaltend, sagt der Sprecher einer Islamistengruppe, die sich offen zu Al-Qaida bekennt. In Nigeria würde man Verbrecher mit heißem Wasser übergießen. Frauen trauen sich nur noch verschleiert auf die Straße. Ansonsten riskieren sie ein Verhör durch die Religionspolizei. Viele Menschen empfinden die Extremisten deshalb als Besatzer. Über die Hälfte von einst 50.000 Einwohnern ist mittlerweile aus Timbuktu geflohen. Geschäftiges Treiben 300 Kilometer südlich. Mopti ist vor kurzem eine Touristenstadt, heute Frontstadt. Frauen lassen sich in aller Öffentlichkeit die Haare richten. Hier haben die Islamisten nichts zu melden. Früher fuhren von Mopti die Schiffe den Fluss hinunter bis Timbuktu. Seit Monaten liegen die Dampfer jetzt fest. Der Niger ist die Lebensader, der wichtigste Transportweg Malis. Doch die Lastkähne sind leer, die Fahrt nach Timbuktu zu gefährlich. Am Rande der Stadt werden Freiwillige ausgebildet für die Rückeroberung des Nordens. Die meisten Männer stammen aus den von Islamisten kontrollierten Gebieten, haben dort ihre Familien zurückgelassen. Offiziere der malischen Armee trainieren sie für den Kampf an der Seite der westafrikanischen Eingreiftruppe. Al-Husseini ist schon seit 6 Monaten in dem Camp und kann es gar nicht erwarten, dass es endlich losgeht. Wir haben keine Angst. Die Islamisten können mit Waffen doch gar nicht umgehen. Die bluffen nur. Und die Waffen allein bringen es nicht. Wir kämpfen mit unserem Herzen. Die malische Armee kann Verstärkung gut gebrauchen. Nahezu kampflos hat sie den Rebellen den Norden des Landes überlassen. Rund 7000 Mann, schlecht ausgerüstet und noch schlechter geschult. Ausbilder aus Europa wären deshalb willkommen. Mali würde ein entsprechendes Angebot wohlwollend in Betracht ziehen. Wir wären dankbar für die Unterstützung der Europäischen Union. Denn letztlich sind wir die Nutznießer. Wir sind gerade dabei, zusammenzustellen, was unsere Truppen am nötigsten brauchen. Mit den radikalen Islamisten hat die Mehrheit der Menschen in Mali nichts zu schaffen. Für den Präsidenten des Hohen Rats der Muslime ist Religion weitgehend Privatsache. Doch die Zeichen stehen auf Krieg. Wenn man einen Krieg verhindern kann, umso besser. Wenn aber die radikalen Kräfte den Norden nicht träumen, dann sind wir mit einer militärischen Lösung hundertprozentig einverstanden. In Timbuktu im Norden setzen die Rebellen ihren Terror fort. Im Oktober wurden 2 weitere Grabmäler islamischer Heiliger zerstört. Der Aberglaube müsse ausgerottet werden. Am Rande der Stadt trommeln islamistische Milizen die Bewohner von Timbuktu zusammen. Es wird eine Macht- und Waffenschau. An Geld besteht kein Mangel. Einige Gruppen sind durch Entführungen und Drogenhandel reich geworden und sollen Jugendlichen bis zu $400 Handgeld zahlen, wenn sie sich den Milizen anschließen. Wir suchen Männer, um Verbrecher dingfest zu machen. Wer kümmert sich denn sonst darum? Wollt ihr auf die Armee warten? Die Islamisten haben die Wüstenstädte untereinander aufgeteilt und die Tuareg, die den Norden ursprünglich eroberten, vertrieben. So sind im Norden momentan 3 größere Milizen aktiv. Bislang stimmten sie sich untereinander ab, doch inzwischen bekommt das Bündnis Risse. Zumindest eine Gruppe will verhandeln, andere lehnen das so rundweg ab. Leidtragende sind die einfachen Bürger, die geblieben sind, trotz knapper Lebensmittel und Mangel an Benzin. Foina Haidara ist Lehrerin in Timbuktu, arbeitslos, denn ihre Schule wurde vor Monaten von den Islamisten dicht gemacht. Warum legt man die Waffen nicht nieder und setzt sich zu Verhandlungen an den Tisch? Verhandeln ist besser als Krieg. Wir wissen wirklich nicht, was werden soll. Ein Militäreinsatz im Norden Malis dürfte besonders die Zivilbevölkerung treffen. Denn wo soll sie hin? Aber noch sind nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft. Erst miteinander reden und nur wenn das nichts bringt, sollen die Waffen sprechen, so die Hoffnung der Menschen am Niger. Mehr Videos finden Sie in der Das Erste Mediathek.
Okay. Das war dann ein etwas anschaulicherer Einblick über das, was halt im Norden Malis passiert ist, vor allem im Norden. Aber der Film ist inzwischen 1,5 Jahre alt, war halt vor der Intervention. Ich möchte noch ein paar Aspekte ergänzen. Zwar die auf die Erfahrungen eingehen, die ein transnationales Flüchtlingsunterstützungsnetzwerk gemacht hat. Das nennt sich Afrique-Europe Interact. Das ist ein Netzwerk zur Unterstützung von Flüchtlingen mit Aktivisten aus verschiedenen Ländern Europas und Afrikas, transnational und transkontinental also. Und da sind auch Aktivisten aus Mali beteiligt. Und Mali hat in diesem Bündnis also eine besonders aktive Sektion. Und die malische Sektion dieses Bündnisses Afrique-Europe Interact hat halt berichtet, dass also ihre Arbeit doch durch die Tuareg-Rebellion und dann insbesondere durch die islamistische Machtergreifung doch erheblich schwieriger geworden ist. Also traditionell haben sich diese Aktivisten vor allem mit Landgrabbing befasst, also mit dem in Besitznahme von Ländereien durch Banken und Konzerne, also Enteignung halt der Kleinbauern, Landgrabbing und halt also mit dem europäischen Flüchtlingsabwehragentur Frontex. Also dagegen zu kämpfen waren immer ihre Arbeitsschwerpunkte, aber sie wurden aber dann durch die Entwicklung in Nordmali ganz durch diese Ereignisse und deren Folgen in Beschlag genommen. Also die Ernährungslage hat sich zugespitzt und es kam also zu über 200.000 Binnenflüchtlingen in Mali, das mussten die halt handeln und sie haben halt dann, es war halt für diese Aktivisten auch nicht absehbar, wie unter solchen Bedingungen dann noch sie ihre eigentlichen Arbeit, also in Richtung Frieden, sozialer Ausgleich, Verbesserung der Lebensbedingungen nachgehen konnten, weil sie ganz durch die Folgen der islamistischen Machtübernahme eingespannt waren. Also die Aktivisten, die waren jetzt auch keine Befürworter einer Intervention, aber sie haben halt schon diese islamistische Machtübernahme halt als ein Riesenproblem angesehen. Ich habe jetzt die Flüchtlinge anspreche, darf man natürlich nicht übersehen, also dass die nicht nur vor den Islamisten geflohen sind, sondern dann auch vor dem Krieg an sich nach der Intervention. Das hat dann also tatsächlich dann auch wieder zu neuen Fluchtwellen geführt, aber die Angst vor den Islamisten und die Erfahrungen mit der Schreckensherrschaft der Islamisten war doch der Hauptgrund für die Fluchtbewegungen. Was in diesem Zusammenhang noch wichtig ist, also geht ja jetzt um die Islamisten in Nordmali, aber was kennzeichnend ist für die Ideologie der Islamisten, ist, dass sie ihre Mission als eine überstaatliche, globale begreifen. Sie wollen, also so wahnsinnig das auch klingt, letztlich die islamische Weltherrschaft. Das ist ihr ideologischer Anspruch. Also wenn ihre Aktivitäten in Nordmali, Nordmali war also insofern für sie auch nur ein Ausgangspunkt. für einen Kampf, der, das ist ja eben in dem Film auch angesprochen worden, für einen Kampf, der letztlich auf die Eroberung ganz Malis und über die Grenzen Malis hinaus, Nord- und Westafrikas und letztlich ausgerichtet war und der letztlich global ausgerichtet ist. Also die beziehen sich halt damit also in einer radikalen Form auf das Konzept der Umma. Also Umma ist die globale, unter Umma ist zu verstehen die globale Gemeinschaft der Muslime, also die also eine Gemeinschaftsvorstellung, die halt von den Dschihadisten besonders radikal interpretiert wird. Also ihr Ziel ist eben nicht, zum Beispiel, also anders als bei den Tuareg-Rebellen, ist ihr Ziel nicht eine regionale Machtergreifung. Die Tuareg-Rebellen wollten und wollen ja einen unabhängigen Staat, aber die Islamisten wollen halt nicht die Macht in einer bestimmten Region, in einem bestimmten Staat, sondern gehen weit darüber hinaus. Und bei den Dschihadisten auch in Mali handelt es sich aber bei weitem nicht nur um malische Dschihadisten, sondern eben um Kämpfer auch aus den umliegenden Ländern und auch um Kämpfer, die in allen möglichen Ländern rekrutiert wurden und werden. Also das ist ja aktuell auch in Syrien und im Irak zu beobachten. Also da kommen wir ja nachher auch noch drauf, dass also diese Islamisten, also ihre Rekruten halt letztlich aus aller Welt anwerben. Das ist also man sollte halt diesen transnationalen globalen Aspekt des Dschihadismus, des militanten Islamismus immer im Auge behalten. Ja, gut, ich habe jetzt ein paar Aspekte dieser Schreckensherrschaft dargestellt. Ist ja auch ziemlich deutlich in dem Film rübergekommen. Und jetzt ist ja diese Schreckensherrschaft, war ja eine ganz reale Herrschaft. Das war ja nicht einfach eine Erfindung irgendwelcher Propaganda, sondern es sind ja Sachen, die tatsächlich so passiert sind. Und also die für die Bevölkerung wirklich ein Horror waren. Und da stellt sich dann halt die Frage, ob unter diesen Umständen eine abstrakt pazifistische Ablehnung einer Militärintervention, ob die unter solchen Umständen angesichts dieser realen Schreckensherrschaft noch Sinn macht. Ich bin selbst Antimilitarist, also mir ist Militär ist mir zuwider. War auch in den letzten Jahrzehnten also immer wieder an antimilitaristischen Aktionen beteiligt und ich habe es halt auch immer wieder erlebt, dass Frankreich hat ja jetzt gesagt, also als rechtfertigender Hauptargument für die Rechtfertigung war ja, gegen die Islamisten zu kämpfen und für Menschenrechte, und ich habe selbst immer wieder erlebt, dass genau dieser Menschenrechtsaspekt immer wieder sich als Lüge entpuppt hat, als Vorwand für Militäreinsätze. Also ein klassisches Beispiel war der Jugoslawienkrieg, wo halt dann 1999 auch Deutschland beteiligt war, wo sich also dann ganz deutlich dieser Aspekt, dass es da um Menschenrechte ging, dann als Lüge erwiesen hat. Also Jugoslawien ist nur ein Beispiel, aber das hat immer wieder als Vorwand gedient. Und wenn ich sage, dass ich Militärs nicht mag, dann gilt das nicht zuletzt auch für Frankreich. Also ich habe bei antimilitaristischen Aktionen auch schon mit der französischen Armee unangenehme Bekanntschaft gemacht. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Aber ich habe da so meinen Hintergrund, meine Erfahrungen. Und gerade Frankreich durch seine Kolonialpolitik in Frankreich ist auch aus gutem Grund in den ehemaligen Kolonien, hat sich aus gutem Grund in den ehemaligen Kolonien unbeliebt gemacht, weil die da ziemlich gewütet haben, also die Franzosen, die französische Armee. Ein Aspekt jetzt in Mali ist aber, und das macht die Sache so schwierig, dass dieser islamistische Terror und diese Schreckensherrschaft ja ganz real war. Also nicht einfach ein propagandistischer Vorwand, sondern das war Realität. Und unter diesem, ja, wie soll man damit umgehen? Also Hans hat ja angesprochen, dass die Franzosen ja ihre eigenen Interessen da verfolgen. Dass es da nicht unbedingt, auch wenn das behauptet wird, nicht unbedingt um Menschenrechte geht. Andererseits ist diese Schreckensherrschaft ganz real. Und ein Gedanke, den ich mir da gemacht habe, also ihr alle kennt ja sicher den Begriff des Kollateralschadens. Das ist ja ein Euphemismus für zivile Opfer beim Militäreinsätzen. Das heißt, die Militärs, wenn bei einem Angriff auf ein militärisches Ziel Zivilisten als Opfer in Kauf genommen werden, dann nennen die Militärs schönfärberisch, also diese zivilen Opfer Kollateralschaden. Aber könnte man nicht auch umgekehrt, also dieser Begriff, den hat ursprünglich der Publizist Heiner Möller mal ins Spiel gebracht, in einem anderen Zusammenhang, könnte man nicht umgekehrt also auch mal von einem kollateralen Nutzen sprechen? Das heißt, die Franzosen verfolgen zwar ihre Macht- und Wirtschaftsinteressen in Afrika, aber wenn dabei die Islamisten, die die Bevölkerung terrorisieren, zurückgedrängt werden, könnte man das doch auch als kollateralen Nutzen bezeichnen. Wie kann er Kollateralschaden, Kollateral nutzen? Darüber habe ich mir Gedanken gemacht und mir auch mal angeguckt, gibt es in der Geschichte, gab es in der Geschichte Ereignisse, bei denen es so etwas wie einen kollateralen Nutzen gab? Und ich denke, es gab da einige Ereignisse. Ein klassisches Beispiel für mich war der amerikanische Bürgerkrieg, der dann auch letztlich zur Abschaffung der Sklaverei in den Südstaaten der USA geführt hat. Also der amerikanische Bürgerkrieg verbindet sich ja ganz eng mit dem Namen Abraham Lincoln. Dieser amerikanische Bürgerkrieg war also entgegen weit verbreiteten Mythen kein Krieg, der geführt wurde für die Abschaffung der Sklaverei. Das war dem lagen eindeutig wirtschaftliche Gründe zugrunde. Also die Südstaaten waren halt wirtschaftlich unterentwickelt. Das war eine Agrargesellschaft, die sich wesentlich von dem industrialisierten, durchkapitalisierten Norden unterschied. Die Südstaaten waren auch, um überhaupt wirtschaftlich bestehen zu können, auf die billige Arbeitskraft der Sklaven angewiesen. Und die Nordstaaten haben diesen Krieg geführt. Gut, sie wollten die Einheit der USA erhalten, nachdem sich die Südstaaten separiert hatten, und sie wollten halt die USA zu einer kapitalistischen Großmacht machen. Da war halt dieser unterentwickelte Süden im Weg, auch mit die unterentwickelte Sklavenhalterproduktionsweise. Das waren die Gründe für diesen Krieg. Auch in Nordstaaten war nur eine Minderheit der Bevölkerung generell für die Abschaffung der Sklaverei. Auch Abraham Lincoln, der war persönlich zwar Gegner der Sklaverei, hat das aber politisch nicht raushängen lassen, also wollte politisch zunächst auch nicht die Sklaverei abschaffen. Das war nicht sein politisches Ziel. Im Endeffekt ist dann trotzdem, also obwohl es nicht die Abschaffung der Sklaverei nicht das eigentliche Ziel der Nordstaaten war, hat dieser Feldzug dazu geführt, dass die Sklaverei abgeschafft wurde. Also ich meine, dass eine grauenhafte rassistische Geschichte dann trotzdem weitergegangen ist, ist eine andere Frage. Aber die Abschaffung der Sklaverei in den USA war aus meiner Sicht ganz selbstverständlich, also trotzdem ein emanzipatorischer Fortschritt. Und interessant ist ja, dass im Namen der Internationalen Arbeiterassoziation dann in der Endphase des Krieges Karl Marx dann dem Abraham Lincoln auch zur Wiederwahl gratuliert hat und seine volle Solidarität mit den Nordstaaten in diesem Krieg erklärt hat. Also das wäre also die Abschaffung der Sklaverei in den USA wäre ein Beispiel also für das, was ich jetzt hier in Anlehnung an Heiner Möller kollateralen Nutzen genannt habe. Ja, also das, ich denke, das könnte ein Begriff sein, der aus dieser Zwickmühle einmal Militäreinsätze verfolgen Interessen. Militäreinsätze sind im Grunde genommen abzulehnen. Andererseits gibt es Situationen, in denen man also mit einer realen Schreckensherrschaft, mit realem Horror konfrontiert ist. Da ist die Frage, ob man nicht so einen Einsatz unterm Strich als Vorteil in den Konsequenzen bewerten könnte, als in gewisser Weise als ein Übel, aber ein notwendiges Übel. Da ist halt in dem Begriff notwendiges Übel stecken ja schon beide Aspekte drin. Also da ist ja diese Zwickmühle schon, diese Zweischneidigkeit schon auf den Punkt gebracht. Was jetzt den Nutzen, also diese Abwägung und diese Vorteile, die im Sinne des kollateralen Nutzens so eine Intervention hat, was das betrifft, wollte ich später noch mal drauf zurückkommen. Aber ein Aspekt zum Beispiel, also unmittelbar bei der Militärintervention, die Franzosen zusammen mit malischen Truppen die nordmalische Stadt Gao befreit haben. Also es gibt ein Beispiel, das durch die Medien gegangen ist. Und malische Truppen waren auch beteiligt. Ja, gut. Also sie haben konkret zum Beispiel, gab's, was durch die Medien ging, zwei schwulen Männern dadurch das Leben gerettet. Die sollten am Tag danach von den Islamisten hingerichtet werden. Also darüber hat dann zum Beispiel das Schwulenmagazin Queer berichtet. Also ein ganz konkretes Beispiel, ein Einzelfall, aber diese beiden Männer hätten ohne die Intervention nicht überlebt. Was das in Mali selbst und in Nordmali die Sicht auf die mögliche, auf eine mögliche Intervention, mögliche Militäraktion war, das kam ja in dem Film auch ein bisschen raus, dass der oberste islamische Moslemführer Hamadoun Dicko, den habt ihr ja eben hier die Äußerung gehört, also Präsident des Hohen Rats der Muslime Malis, der hat halt gesagt, also wenn die Islamisten sich wirklich nicht zurückziehen, dass dann nur noch eine Militäraktion dagegen übrig bleibt. Es ist halt ein Moslem, also sozusagen der oberste Moslemführer in Mali, der aber Religion halt weitgehend als Privatsache ansieht. Aber gut, was ist jetzt bei der Intervention passiert? Dazu übergebe ich dem Hans wieder das Wort.
Nach dieser Bitte des malischen Übergangspräsidenten an Frankreich zu intervenieren, kam es auch zur Intervention am 11. Januar 2013, begann die Operation Serval mit Truppen aus Frankreich und aus dem Tschad. Es waren insgesamt etwa 3.000 bis 4.000 französische Soldaten beteiligt. Und die haben innerhalb relativ kurzer Zeit die Islamisten verdrängt. Sie haben die Städte wiedererobert, auf dem Boden und auch durch Luftangriffe. Das ging ungefähr bis Anfang März, die kämpferischen Auseinandersetzungen. Die Franzosen und auch die anderen Truppen wurden dabei von dieser weltlichen Tuareg-Gruppe MNLA unterstützt. Die haben das begrüßt, dass Frankreich interveniert ist, wenn sie auch nicht zusammen gekämpft haben. Und Anfang März waren die größten Kampfhandlungen vorbei. Es wurde dann im April eine Blauhelm-Truppe beschlossen. Und im August letzten Jahres kam es dann nach diesem Militärputsch, gab es dann Neuwahlen und ein neuer Präsident wurde gewählt. Die Reaktion der Bevölkerung, die man auch gesehen hat, die französischen Truppen wurden zum Beispiel in Timbuktu begrüßt. Die Bevölkerung hat französische Fahnen geschwenkt, was eher unüblich war. Vor ein paar Monaten hätte sich das niemand vorstellen können, dass die ehemalige Kolonialmacht bzw. ihre Soldaten begrüßt werden. Aber die Leute waren halt froh, dass sie eben von diesen Islamisten befreit worden sind. Und so ein paar Zitate: Wir wollen doch keine Scharia, wir hier in Mali sind normale Muslime und mit seinem Horror wollten wir nichts zu tun haben. das ist natürlich nur ein Ausschnitt dieser Reaktionen, die auch hierher durch die Presse vermittelt worden sind. Ob das jetzt für alle Teile der Bevölkerung gibt, wissen wir natürlich nicht. Wir gehen mal davon aus, dass sie schon recht froh waren, dass diese islamische Herrschaft mit ihren Auswirkungen auch, die ja gezeigt und auch benannt worden sind, vorbei ist. Dass diese Herrschaft vorbei ist. Und insgesamt waren nicht so viele Soldaten beteiligt und es ging auch relativ schnell und auch bei weitem nicht so blutig wie in anderen Einsätzen. Was ist mittel- und langfristig passiert?
Okay.
Danach? Ja.
Also man kann schon sagen, dass die pessimistischen Prognosen, also die eben am Anfang angeklungen sind, die pessimistischen Prognosen der Interventionsgegner sich so nicht bewahrheitet haben. Also es ist kein dauerhafter Kriegszustand, also in der Intensität entstanden wie im Irak und in Afghanistan. Mali hat jetzt nicht zu einem besonderen, zu einem sichtbaren Export des Terrorismus beigetragen. Also diese schlimmen Befürchtungen, die sind nicht eingetreten. Nachweislich hat sich auch die Sicherheit in Mali durch die französische Intervention verbessert. Und um das ein bisschen zu konkretisieren, haben wir auch nochmal einen kleinen Film. Der ist also vom Online-Portal der Wochenzeitung Zeit.
Vor einem Jahr greift Frankreich militärisch im westafrikanischen Land Mali ein, um zu verhindern, dass islamistische Rebellen weiter vorrücken. Zusammen mit Soldaten aus anderen afrikanischen Staaten vertreibt die französische Armee die Rebellen aus den großen Städten des Nordens, Gao, Timbuktu und Kidal.
Wenn man sich daran erinnert, wie es in Mali vor einem Jahr war und wie es heute ist, kann man sich zur derzeitigen Lage nur gratulieren. Es gibt natürlich noch Probleme wie in allen Ländern, aber es ist kein Vergleich mehr.
Im Juni unterzeichnen Regierung und Tuareg-Rebellen einen Waffenstillstand. Im August wird der frühere Premierminister Ibrahim Boubacar Keïta zum Präsidenten gewählt. Die Wahlen sind laut Beobachtern frei und transparent. Der malische Staat hat wieder eine rechtmäßige Basis. Ein wichtiger Schritt für das Land, denn ein militärischer Staatsstreich im März 2012 hatte den Islamisten die Eroberung von Nordmali erst ermöglicht. Im nordmalischen Gao bleibt indes die Sicherheitslage angespannt. Im September verüben Dschihadisten wieder Anschläge, Dutzende Zivilisten und Soldaten sterben. Im Oktober starten französische Soldaten mit Unterstützung der UN-Mission eine Militäraktion, um die Extremisten zu vertreiben. Seitdem gibt es nur noch vereinzelte Angriffe, wie im November in Kidal, als zwei französische Journalisten sterben.
Frankreich wird dort bleiben. Denn man darf diese Gruppen nicht zurückkehren lassen, die wir schon weitgehend verdrängt haben.
Zu Beginn der Militäraktion schickte Frankreich 4.500 Soldaten. Nun will Paris das Kontingent auf 1.000 reduzieren. Mali steht vor riesigen Aufgaben. Im Norden wartet eine militärische Herausforderung. Wirtschaftliche Probleme belasten das ohnehin arme Land. Und über all dem liegt der Hass zwischen den Volksgruppen, der durch den Konflikt weiter geschürt wurde.
Der Film ist jetzt von diesem Jahr, vom Januar diesen Jahres. Ist klar, wenn da französische Generäle und Politiker aus Frankreich und Mali reden, dass die versuchen, das, was sie gemacht haben, in einem positiven Licht erscheinen zu lassen, ist erfolgreich, das ist klar. Aber dennoch kann man auch unabhängig davon feststellen, dass sich die Lage im Vergleich zur Terrorherrschaft der Dschihadisten doch dramatisch verbessert hat. Nochmal ein kurzer Überblick über das, was nach der Intervention sich getan hat. Also im Juni 2013 zum Beispiel ist ein Waffenstillstand abgeschlossen worden mit den Tuareg-Rebellen. Es schon angesprochen wurde, Juli und August waren in zwei Wahlgängen Präsidentschaftswahlen. Dann ist Präsident als Präsident Ibrahim Boubacar Keïta gewählt worden. Was hier auch schon anklang, also es ist nach der Intervention, also die Islamisten sind zurückgedrängt worden, aber es ist nicht eitel Sonnenschein, also es passieren weiterhin schlimme Sachen. Es liegt eine Menge im Argen. Es gab, das ist ja in dem Film auch angeklungen, im September nochmal Anschläge in Gao. Es gab dann im Oktober eine Gegenoffensive, französische Soldaten zusammen mit Soldaten der UNO-Mission, die haben die Dschihadisten dann wieder vertrieben. Und seitdem gab es aber immer wieder auch vereinzelt Anschläge. Angesprochen wurde ja auch, dass im November 2013 zwei französische Journalisten durch Islamisten ermordet wurden. Und jetzt in den letzten Tagen ist bei einem Anschlag erst wieder ein französischer Oberst ermordet worden. Also Terroranschläge der Dschihadisten gibt es nach wie vor. Die Lage ist nicht beruhigt, aber sie ist im Verhältnis, ist immer relativ zu sehen. Sie ist im Verhältnis zur Herrschaft der Islamisten in Nordmali ist die Situation deutlich anders zum Guten oder sagen wir zum weniger Schlechten. Ich meine, in Mali gibt es auch massive wirtschaftliche Probleme. Es herrscht Vetternwirtschaft und es findet auch durchaus, also nachdem die Islamisten militärisch weitgehend geschlagen wurden, findet aber auf legalistischer Ebene eine schleichende Islamisierung statt. Also in der Partei, für die Partei des Präsidenten, die Bewegung für Mali, die haben auf ihrer Liste dann zum Beispiel wiederum, also um die zu beruhigen, weil sie sich davon versprechen, die Islamisten zu beruhigen, haben sie Islamisten mit auf ihre Wahllisten genommen. Und auf diesem Wege, also sie setzen auch auf die Hälfte wahhabistischer, also extrem radikaler islamistischer Prediger. Der Einfluss von der Golfemirate, Saudi-Arabien und Katar wächst. Also es gibt die Gefahr einer schleichenden Islamisierung auf legalem Wege. Also das sind also alles Schattenseiten, die benannt werden müssen. Es ist nach Aussage von verschiedenen Menschenrechtsorganisationen sind auch Gräueltaten nicht nur von Islamisten begangen worden, sondern auch von Einheiten der malischen Armee. Also das ist auch passiert, zwar im Verhältnis deutlich weniger, aber die hat es wohl gegeben. Also zumindest gehen verschiedene Menschenrechtsorganisationen davon aus, berichten darüber. Aber dennoch insgesamt kann man sagen, als Mali auch demokratisiert wurde im bürgerlich-demokratischen Sinne, trotz aller Nachteile, es ist halt keine Diktatur, es ist eine parlamentarische Demokratie. Die Situation, also wie gesagt, unterscheidet sich sehr deutlich zu der Situation, die es vor der militärischen Gegenoffensive gab. Was halt angesprochen wurde, auch dass befürchtet wurde, dass sich die Situation ähnlich schlimm entwickelt wie im Irak und Afghanistan. Das ist halt so nicht passiert, aber in der Sache war ein Denkfehler, auch also in dieser Aspekt der Kritik war von vornherein ein Denkfehler drin, denn bei den Interventionen in Afghanistan und Irak ging es um Regime Change, also da ging es darum, bestehenden Machthaber abzusetzen. In Mali war es anders, da sind die Franzosen ja von den bestehenden Machthabern gerufen worden. Das war also schon mal von vornherein eine ganz andere Ausgangssituation. Insofern war in dem Aspekt, also in dieser Befürchtung von vornherein auch schon ein Denkfehler drin, würde ich sagen. Aber gut, man kann sich jetzt Gedanken darüber machen, welche Konsequenzen sind aus der Entwicklung in Mali zu ziehen, und ist Mali ein Präzedenzfall in beide Richtungen für andere Situationen? Also was hat es, ist ja schon angesprochen worden, dass die Dschihadisten also ihren Kampf als transnational begreifen. Wie lässt sich das, was wir über Mali gesagt haben, verallgemeinern? Also dazu übergebe ich dem Hans nochmal das Wort.
Du findest das ja gut, ne?
Was finde ich gut?
Die Intervention der Franzosen.
Gut. Vielleicht ein Aspekt ist, dass ich ja kein Politikberater bin. Also ich gucke mir an, was passiert. Also ja, auf mich hört ja niemand. Wenn ich jetzt, sage, jetzt marschiert ein oder marschiert nicht ein, interessiert ja keinen. Also deswegen, ich glaube, das ist ein ernsthafter Aspekt, ne, dass bei politischen Aktivisten also immer so, die oft sich selbst so sehen oder auch von außen so gesehen werden, als hätten sie irgendwelche Entscheidungsbefugnisse. Aber ich denke, man sollte da also einfach das Ganze ein bisschen tiefer hängen und einfach sehen, also es passieren Dinge, auf die wir keinen Einfluss haben, die passieren so oder so und wir können dann beurteilen, also in den Entwicklungen, was ist besser und was ist schlechter oder was ist weniger schlecht und dazu unsere Statements abgeben und dadurch beeinflussen wir natürlich auch das öffentliche Klima, also indirekt hat man dadurch auch wieder einen politischen Einfluss. Also ich kann also im Grunde genommen nur bewerten, indem ich im Fall Mali zwei Übel gegeneinander abwäge. Und da stelle ich fest, so eine Militärintervention ist Mist, die hat auch eine Menge Opfer gefordert. Also Menschen sind dadurch umgekommen, hat neue Fluchtbewegungen ausgelöst und sie diente nicht gerade hier an Zielen, aber im Sinne des Kollateralnutzens hat es eben auch dazu geführt, dass die Schreckensherrschaft der Islamisten beendet wurde. Also so, ich würde sagen, dass letztlich es hätte schlimmer kommen können. Ich meine, wenn, wie Bernhard Schmidt sagt, man hätte andere Alternativen hätten im Vorfeld ergriffen werden können, sie wurden aber nicht ergriffen und dann war der Schlamassel halt da.
Der Übergangspräsident hatte die französische Armeeführung gebeten, Hubschrauber zu schicken, Luftunterstützung gegen die und keine Militär.